Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, die ich sehr gerne angenommen habe, zu einem Thema, das vielleicht nicht sehr populär ist, das international in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr diskutiert wird, das einen schlechten Ruf hat, insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber das nichtsdestotrotz doch wichtig erscheint. Nicht nur mir, sondern ich glaube auch vielen Menschen. Das Thema ist ein bisschen schwierig. Manchmal reden ein bisschen die Falschen von Autorität. Das ist ist ein bisschen das Problem. Sie sehen hier ein paar Begriffe: Autorität, Macht, Vertrauen. Auch der Begriff der Macht hat auch einen sehr schlechten Ruf. Übrigens zu Unrecht, weil die Macht werden Sie nicht zwischen den Menschen, aus den Menschen wegbringen. Deshalb ist die Frage eigentlich immer eher, welcher Gebrauch von Macht ist legitim und welcher ist nicht legitim. Welcher Gebrauch von Macht finden wir rechtfertigungswürdig und welchen nicht? Macht hat einen schlechten Ruf, genau wie Autorität. Und ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse. Vertrauen hat einen guten Ruf, relativ guten Ruf. Und ich möchte hier einfach heute ein paar Punkte zur Autorität mit Ihnen diskutieren, beziehungsweise zuerst etwas darstellen, dann können wir noch diskutieren. Vielleicht zu den Vorbemerkungen noch. Bei der Autorität, glaube ich, werden drei Dinge sehr häufig miteinander vermengt, nämlich das autoritäre Verhalten von Menschen, was ein großes Problem darstellt. Das hat nichts mit der pädagogischen Autorität zu tun, im näheren Sinne. Das autoritäre Verhalten ist problematisch. Dann gibt es so etwas wie die autoritäre Persönlichkeit, die ist höchst problematisch, die gibt es auch heute noch. Die Züge der Persönlichkeit, also die drei wesentlichen Züge, die eine Persönlichkeit, eine autoritäre Persönlichkeit ausmachen, sind immer noch relativ weit vorhanden in der Gesellschaft. Man würde denken, nee, das war früher, heute nicht, trifft nicht zu. Das heißt, autoritäre Persönlichkeit, autoritäres Verhalten sollte man unterscheiden von Autorität als einem Anerkennungsverhältnis. Ein Anerkennungsverhältnis heißt, jemanden als Autorität im Hinblick auf eine bestimmte Sache zu anerkennen. Und das ist die Frage, worauf diese Anerkennung beruht oder auch nicht. Das heißt, es gibt unterschiedliche Autoritätsbegriffe, ist ja eh klar. Mit der Macht möchte ich nur Folgendes sagen. Macht ist schwierig. Macht, die Frage ist, was Macht ist. Max Weber hat mal schön formuliert, Macht ist die Fähigkeit, beim anderen ein Verhalten zu bewirken, was dieser nicht freiwillig zeigen würde. Das ist Macht. Egal, worauf diese Macht beruht. Wenn man diese Definition akzeptiert, dann wird man viele Sorten von Macht erkennen und man wird auch erkennen, es ist nicht so, dass die Eltern immer die Mächtigen sind und die Kinder die Ohnmächtigen oder die Lehrpersonen die Mächtigen und die Schüler die Ohnmächtigen, trifft überhaupt nicht zu. Wenn die Definition zutrifft, beim anderen ein Verhalten zu bewirken, was dieser nicht freiwillig zeigen würde, dann hat auch unter Umständen ein Säugling Macht. Ja, in Bezug auf die Eltern, man muss aufstehen, mitten in der Nacht und so weiter. Ja, würde man vielleicht nicht unbedingt wollen, wird dann doch getan. Und in Bezug auf einen Säugling kann man sich relativ ohnmächtig fühlen, wie viele von Ihnen wissen. Ja. Ich auch, 4 Kinder. Sie sind zum Glück nicht mehr so klein. Das ist sehr gut. Ja. Es ist auch schön, kleine Kinder, aber es ist auch gut, wenn sie mal groß sind. So. Ja. Die Probleme werden zwar, wie Sie auch wissen, immer größer. Sie werden ja nicht kleiner. Nur sie transformieren sich. Das ist vielleicht der Trost, sozusagen, wie Sie wissen. Gut, also, ich möchte hier etwas sagen, ein paar Vorbemerkungen machen, dann etwas zur Autorität sagen, dann möchte ich etwas zu dem Kaschieren von Befehl und Gehorsam sagen. Befehl und Gehorsam haben einen ganz schlechten Ruf. Das ist klar. Befehl und Gehorsam haben einen schlechten Ruf, aber weil sie doch irgendwie nötig sind, obwohl man es nicht zugeben will, ja, tut man eben so, werden sie kaschiert. Der Befehl wird kaschiert. Ja. Man sagt nicht, öffnen Sie die Türe, geht nicht. Man sagt, darf ich Sie bitten, die Türe zu öffnen? Das heißt, man transformiert oder man kaschiert den Befehl in eine Frage, das ist okay. Ja. Darf ich Sie bitten, die Türe zu öffnen? Dann sagt der Herr dort, ja, kein Problem, mache ich. scheint so, man fragt jemand, ob er das freiwillig machen würde. Er sagt, ja, mache ich gerne. Ja. Das ist anständig, verstehen Sie. Ja. Wenn ich sage, darf ich Sie bitten? Also wenn ich sage, öffnen Sie die Türe, dann sagt er, Entschuldigung, wie sprechen Sie mit mir? Ja. Geht nicht. Ja. Klar. Ergo sage ich, darf ich Sie bitten, die Türe zu öffnen? Und wenn er jetzt sagt, öffnen Sie die Türe doch selber, dann merkt man, Problem. Also wenn ich jetzt ein Problem habe, wenn er sagt, öffnen Sie die Türe doch selber, heißt das, ich habe eigentlich erwartet, dass er die Türe öffnet, wenn ich ihn frage, ob er die Türe bitte öffnen würde. Das heißt, es ist nicht ein Appell an ein autonomes, erwachsenes Wesen, das jetzt auch gerade so gut Ja sagen kann. Nein, es ist ein kaschierter Befehl, eine Handlungsanweisung. Ja? Das ist es. Ja? Das heißt, ich kaschiere den Befehl. Und er, was kann er machen? Kein Problem, ich öffne die Türe. Für Sie mache ich alles. So. Ja? Das heißt, er kann seinen Gehorsam kaschieren. Die eine Seite kaschiert den Befehl, die andere Seite kaschiert den Gehorsam. Das nennen wir Anstand. Das sind anständige Verbände. Das ist ziviles Verhalten. Wir tun so, als ob wir gleich wären. Freundliche Verbände. Deshalb gibt es keine Untergebenen mehr, sondern nur noch Mitarbeiter. Verstehen Sie? Die Krankenschwester fragt, wie geht es uns heute? Ja. Uns geht es sehr gut, ja. Und die Lehrpersonen, ja, Lehrerin sagt, wir schlagen das Buch auf. Wir schlagen das Buch auf, ja, auf Seite 23. Ja. Schlagen wir jetzt gerade auf. Das heißt hier wir. Und der Vater sagt zur Tochter, wir müssen da etwas gemeinsam miteinander sprechen. Ja. Gemeinsam. Die Tochter weiß schon, was das heißt, gemeinsam miteinander sprechen. Ja. So. Also wir müssen etwas diskutieren. Ja. Vorgesetzte sagt, wir haben gemeinsam die Verantwortung übernommen. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum Sie jetzt und so weiter. Ja. Aha, haben wir gemeinsam die Verantwortung übernommen. Kopperschmidt hat sehr schön formuliert, wer gehorchen muss, kann nicht zustimmen. Wer gehorchen muss, kann nicht zustimmen. Wer befehlen kann, muss nicht auf Argumente hören. Ja. Man kann noch so tun, als ob. Ja. Alle wissen, man muss miteinander reden. Das tun alle miteinander reden, das wissen alle. Ich muss mal reden mit dem Jungen. Ja. Aber der Junge weiß dann auch, was das bedeutet, reden. Ja. Und sehr häufig funktioniert es so, man diskutiert etwas und am Schluss merkt man, es funktioniert nicht. Was ist dann die Lösung? Weil ich dein Vater bin. So hört die oder weil ich deine Mutter bin. Oder weil ich es jetzt endlich einfach gesagt habe, fertig, Schluss. Das heißt, die Argumentationsintegrität ist nicht sehr weit in den Familien. Ja. Ja, man bricht zusammen. Das heißt, man möchte diskutieren, argumentieren, aber das Kind offenbar versteht nicht. Ja. Man setzt auf Argumentation, aber das Kind versteht nicht. Ja. Tja. Man möchte nämlich es so sagen, dass das Kind freiwillig das tut, was es tun soll, ja. Aber macht es nicht freiwillig. Das ist das Problem. Schon Kant nannte das die pädagogische Antinomie, ist das eigentlich im Grunde genommen. Das heißt, wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange? Wie schafft man es, dass das Kind das tut, nicht nur mir zuliebe, sondern aus Einsicht? Ja. Aber solche Kinder, Entschuldigung, ich weiß nicht, wo die sind. Jedenfalls, das Kind kommt nicht nach Hause und sagt, du, ich mache mir da Sorgen. Ich kann Grenzen noch nicht einhalten. Kannst du es mir zeigen? Ich weiß nicht, ob das gut kommt mit mir. Hilf mir, es selber zu tun und so weiter. Ja. Oder dann, wenn das Kind jetzt das dritte Eis will und so, und man sagt, nee, ist nicht gut für deine Zähne, und dann das Kind, ach so, das habe ich ganz vergessen. Ja. Ich will ja meine Zähne schonen und so weiter. Ja. Es funktioniert eben nicht so. Und trotzdem tun wir so dauernd, ja, dieses Argumentieren. Ich rede überhaupt nicht gegen das Argumentieren. Ich habe folgendes Problem mit einem solchen Vortrag wie dem heutigen. Ich könnte falsch verstanden werden, aber das ist normal. Aber ich möchte nicht falsch verstanden werden. Und falsch verstanden würde ich, wenn Sie meinen, ja, Reichenbach sagt, mehr Autorität. Nein, 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 so nicht. Das würde ich nie hier sagen heute. Sondern es gibt Asymmetrien, Unterschiede zwischen alt und jung, jenen, die es können, die es nicht können. Es gibt einfach Unterschiede. Und wir haben durch eine moderne Moral, die völlig in Ordnung ist, hinter die man nicht zurücktreten kann, es uns angewöhnt, dass wir alle quasi als gleichberechtigt und Gleiche ansprechen, obwohl wir nicht gleich sind. Aber wir tun so. Deshalb heißt es partnerschaftlich, gemeinsam, kameradschaftlich. Das ist alles gut. Ja. Bis hin, dass wir sagen sozial. Sozial ist gut. Ja. Ratten und Bakterien sind auch sozial, verstehen Sie? Ja. Asozial ist schlecht. Ja, warum jetzt? Ja. Das heißt, wir haben ganz moralisiertes Vokabular und alle wissen, es muss gemeinsam, partnerschaftlich, demokratisch und so weiter. Gegen alle diese Vokabeln habe ich nicht. Nur, sie suggerieren, dass wir alle gleich wären, dass wir alle auf der gleichen Position wären und wir haben sozusagen das Vokabular, die Beschreibung für soziale Differenz fällt uns schwer. Ja. Das ist eine Errungenschaft. Die ist ambivalent, die ist okay, aber es ist ein Problem. Es ist ein Problem geworden. Das heißt, heute müssen wir Gleichbehandlung nicht mehr rechtfertigen. Und das ist wirklich ein Fortschritt. Sondern Ungleichbehandlung ist rechtfertigungspflichtig. Das ist ein Fortschritt. Aber deshalb tun wir überall so, als ob wir miteinander etwas gemeinsam entscheiden würden. In Wirklichkeit ist es gar kein gemeinsamer Entscheid. In Wirklichkeit muss es so gehen, wie dann der Vater sagt oder die Lehrperson. Oder wenn die drei nicht einverstanden sind, dann läuft gar nichts. Das heißt, es gibt Pseudo-Verhandlungen, Pseudo-Einigungen, Pseudo-Partizipation, sehr viel Schauspiel der Gleichheit und dabei ist gar keine Gleichheit. Das wissen wir alle. Trotzdem möchte ich sagen, stehe ich hinter diesem Schauspiel. Das ist wichtig. Das ist politische Correctness. Ist okay. Ich glaube, es ist wirklich wichtig für eine anständige Gesellschaft. Ich neige dazu, nur Vorbemerkungen zu machen, den ganzen Vortrag. Ich komme jetzt langsam zum Vortrag. Kurz etwas zu den letzten Agogen. Pädagogik heißt es ja. Lustig ist, das Wort Pädagogik wird immer falsch, also ich glaube immer noch auch beim deutschen Silbentrennungsprogramm, es wird falsch getrennt, immer als pädagogisch. Aber es sollte heißen Päd, also so soll es getrennt werden, pädagogisch soll das heißen. Das Agogein heißt die Führung, das Führen. Das haben die Pädagogen gemeinsam mit den Demagogen und den Mystagogen. Die drei Gruppen sind alle in der Krise, mehr oder weniger zu Recht. Die Demagogen, ist klar, das sind die Verführer des Volkes. Sie führen und verführen, das ist die Schwierigkeit. Führen und verführen, den Unterschied, wo ist die Führung, wo ist die Verführung? Wo weiß das Kind, ob es geführt wird, ob es gut geführt wird oder nicht? Oder ob es nicht vielmehr verführt wird? Woher weiß es das? Es kann es nicht wissen. Deshalb weil hier die Macht eine größere ist auf der einen Seite, deshalb braucht es so etwas wie eine pädagogische Ethik, weil die Differenz zwischen Führen und Verführen dem Kind nicht einsichtig ist, auch nicht einsichtig sein kann. Also die Demagogen, die sind zu Recht verunglimpft, die Mystagogen, da wissen wir gar nicht mehr, wer die sind. Die Mysterien, in diese Mysterien muss nicht mehr hineingeführt werden und die Pädagogen manövrieren sich häufig selber in die Krise, wenn sie sich nicht schon explizit drin befinden. Ich möchte, mich interessiert persönlich, und das finde ich sehr interessant, der interkulturelle Unterschied in den Erziehungspraktiken. Ich glaube, viele, nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern generell Menschen würden viel gelassener im Hinblick auf Erziehungsfragen sein, wenn sie wüssten oder mehr Einblick hätten, wie an anderen Orten auch erzogen oder nicht erzogen wird. Und ich möchte Ihnen hier nur ein Beispiel sagen, was ich ganz interessant finde. Das ist es betrifft auch mich selber ein bisschen, weil ich den sogenannten Röstigraben, meine Kinder sprechen Französisch und ich versuche es auch. Ich will sagen, es gibt hier eine kulturelle Clash of Civilizations in der Familie sozusagen. Ja. Zwei unterschiedliche kulturelle Systeme sozusagen. Und es ist ganz interessant, es gibt diesen Austausch zwischen Grundschullehrerinnen, sind auch Lehrer, aber vor allem Lehrerinnen, zwischen Deutschland und Frankreich. Das heißt, deutsche Grundschullehrer und Lehrerinnen gehen nach Frankreich, hospitieren da, sind da ein paar Wochen und umgekehrt Franzosen gehen nach Deutschland. Und das Interessante ist, beide Gruppen sind entsetzt. Ja. Das ist sozusagen das Resultat. Die Deutschen sind tatsächlich entsetzt, weil sie einfach merken, das ist ja fürchterlich. Dann denkt man, ich muss sagen, vive und das ist ganz locker. Dabei ist das Gegenteil. Ja, in Frankreich alles strikt, ja, wirklich strikt. Ja. Die Dinge laufen und so weiter. Wenn letztes Mal das Thema Motivation war, haben sie gesagt, also ehrlich gesagt, Motivation ist kein richtiges Thema in der französischen Pädagogik. Ja. Also für die Motivation hat sicher nicht die Lehrperson zu sorgen. Das ist nicht das Problem, also wirklich nicht. Das ist sehr interessant. Das ist doch gar nicht möglich. Aber es ist möglich. Ja. Beide sind entsetzt. Und die Franzosen, wenn sie nach Deutschland kommen, sind völlig entsetzt. Ich habe das jetzt mal ein bisschen aus einem Bericht zusammengestellt, diese beiden Sichtweisen. An einem Stelle habe ich ein bisschen wirklich übertrieben und ich sage es wo und sonst nicht. Sonst habe ich das eigentlich quasi wie paraphrasiert. Das französische Grundschulkind aus der Sicht der deutschen Lehrerin. Oder der deutschen Lehrerinnen. Es verbringt sein Leben in der Schule, spätestens ab 3 Jahren, jeweils 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr, das stimmt auch. Ja? Und zwar, es trifft zu für 98% der Kinder, ja? Sind mit 3 Jahren versorgt. Ja? Auch in der Schweiz, muss man sagen, das ist entsetzlich. Ja? Wie kann man das machen? Das ist ganz fürchterlich. Ja? Das ist ja kein Wunder mit diesen Franzosen, dass sie ein Problem haben. Ja? Kann ja nicht sein. Und dann, es zeigt keine Initiative, wenig Zeit zum Spielen, wenig Selbstentfaltungsmöglichkeiten. Dafür hat es lange Sommerferien, aber sonst ist sein Lernen allein von der Lehrerin gelenkt und geplant. Es ist sehr diszipliniert, hat großen Respekt vor der Lehrerin, es unterwirft sich breitwillig. Es ist ängstlich und muss gute Noten nach Hause bringen. Das ist ein richtig armes Kind im Grunde genommen. Das deutsche Grundschulkind aus der Sicht der französischen Lehrerinnen, es ist König, das heißt laut und undiszipliniert, autonom, spontan und respektlos. Es hat Mühe, aufmerksam zu sein. Es rauft gerne und wenn die Lehrerin ins Klassenzimmer kommt, rauft es weiter. Es muss eingestimmt hingeführt werden, motiviert werden. Wenn ihm etwas nicht passt, so gibt es seine Meinung spontan kund. Es will dann diskutieren und die Lehrerin sucht eine Einigung. Ich meine, selber habe ich 6 Jahre in Deutschland gelebt, war da Professor in Münster und deshalb habe ich auch ein bisschen Einblick in die, wenigstens jetzt der eigenen Kinder. Der Lernpegel in Deutschland ist so viel höher in der Schule als in Frankreich. Das ist gar keine Frage. Und ich würde gerne mal eine Korrelationsstudie sehen zwischen Burnout und Lernpegel. Ja. Ich glaube, das sind die kleinen Stressoren. Jeden Tag dieses, das muss man auch aushalten. Gut, gehen wir weiter. Der französische Lehrer aus deutscher Perspektive, er ist Staatsdiener, er ist streng und weiß, wie man die Kinder diszipliniert. Er bemuttert die Kinder nicht, auch die ganz Kleinen nicht. Er ist freundlich und distanziert. Er redet nicht über Pädagogik und tauscht sich nicht über Lehrmethoden aus. Er kennt ja nur eine. Er ist einfach vorne und ja, das ist ja das, was er macht oder sie. Ja. Die deutsche Lehrerin aus französischer Perspektive, sie ist ständig unter Zeitdruck. Ja? Die Stoffmenge, das ist auch in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es hier ist, na, immer Stoff. Alle leiden sie unter dem Stoff, schon das Wort ist ganz hässlich. Stoff. Ja. Allein, der Stoff ist auch überall Stoff. Und man kann, ja? Das arme Kind, da heißt Nürnberger Trichter, man stopft mal so rein, das ist ganz fürchterlich. Ja? Keine Aktivität, das Kind müsste das selber motivieren. Aber so. Ich meine, ich als Kind, mir wäre es sehr angenehm gewesen, wäre dieser Nürnberger Trichter, wenn das wirklich funktioniert hätte. Man kommt so rein, ja, und dann binomische Formel, und dann geht man mit der binomischen Formel raus, ohne dass man so richtig was tun müsste. Das wäre eigentlich ganz, also bequem sozusagen. Jedenfalls gut, ständig Stoffmenge, Zeitdruck und so weiter. Sie ist sehr geduldig und muss ständig mit Kindern und Eltern und Kolleginnen über alles verhandeln. Sie hat immer ein offenes Ohr. Und jetzt hier übertreibe ich, das ist frech von mir. Eines, das auch aktiv zuhören kann. Das sollte ich hier nicht schreiben. Das habe ich hingeschrieben. Ich konnte es nicht. Ich habe es einfach gemacht. Ich musste es einfach tun. Die aktive Zuhören ist vielleicht Ihnen vielleicht nicht so. Manchen ist es vielleicht noch ein Begriff. Ich habe nichts gegen das aktive Zuhören. Ich habe nur mal sehr schön ein Interview gehört von einem amerikanischen Schauspieler. Der hat über den Tod eines Kollegen geredet und gesagt, das war ein guter Freund. Der konnte nicht nur aktiv zuhören, sondern er konnte vor allem zuhören. Das fand ich gut. Ja. Will sie respektiert werden, so muss sie motivieren können, Interessen wecken können. Sie versteht sich als Begleiterin von Lernprozessen, ist kindzentriert und hinterfragt ihr pädagogisches Können. Das ist übrigens typisch, auch in diesem Lande, wenn Sie schauen in die Lehrpläne, ja, dass dieses Lehren so, einmal sagen, jetzt lernen wir das, geht nicht. Ja. Eher so Lernprozesse begleiten, verstehen Sie? Ja, Lernprozesse begleiten oder Lernumwelten kreieren. Ja. Ja. Das ist ja. Wo die Kinder ihre eigene Welt sich aufbauen können. Ja. Ja. Ich will nur sagen, wenn wir von der Schule sprechen, eine eigene Welt, ja, für den Aufbau einer eigenen Welt sollte man die Kinder nicht in die Schule schicken. Ja. Die Schule, die öffentliche Schule, dient der gemeinsamen Welt. Sie dient der gemeinsamen Sache. Sie dient dazu, dass man an einer gemeinsamen Welt, auch der Kultur, des Wissens, partizipiert. Ob man sie interessiert, sich dafür interessiert oder nicht. Das ist der Sinn der Schule und nicht der Eigensinn, nicht der Privatsinn. Ja. Das ist ein Problem. Ja. Da würde man besser ein bisschen Hannah Arendt lesen, statt dieses Vokabular. Wir nicken natürlich alle bei diesem Vokabular, aber man sollte es ein bisschen bedenken und das möchte ich nachher noch ein bisschen zuspitzen. Die französische Grundschulpädagogik, es gibt sie eigentlich nicht, quasi aus der Sicht der Deutschen. Der Unterricht ist auf bloße Wissensvermittlung ausgerichtet, Frontalunterricht, wenig Autonomie, viele Noten. Man scheint sich keine Gedanken zu machen über die Entwicklung des Kindes und seine Kreativität, Eigeninitiative und Autonomie. Deutsche Grundschulpädagogik aus französischer Sicht gleicht eher einem Animationsprogramm in einem Ferienlager. Spiel, Spaß und Basteln lässt einen Lernpegel zu, in welchem die Kinder nicht lernen können. Lernziele sind meist unklar bzw. offen. Ja. Erste Klasse ist noch Kindergarten. Aus französischer Sicht ist das nicht nachzuvollziehen. Fazit, man versteht sich nicht. Der augenfälligste Unterschied betrifft das Verhältnis zur Autorität. Die französische Lehrperson repräsentiert den Staat und seine republikanischen Ideale. Die Grundlage der pädagogischen Beziehungen in Deutschland ist das persönliche Verhältnis zwischen Lehrperson und Schülerin oder Schüler. Dasselbe soll dem Kind den Weg in die Gesellschaft erleichtern. Man könnte so sagen, französisch, typisch französisch ist sozusagen, hier ist das Kind, hier ist die Schule als Institution, und sie verkörpert die Wissenskultur bzw. die Sprachkultur und der Staat geht so an das Kind ran. Das ist seine Aufgabe. Ja. Und Deutsch ist es eher die Schule oder die Pädagogik ist ein Übergang. Man hilft dem Kind in die Gesellschaft hinein, in diesen Weg. Das sind wie zwei Perspektiven, die sich in Wirklichkeit nicht widersprechen, aber die zu unterschiedlichen Konzeptionen kommen. Warum sage ich das? Aus deutscher Perspektive müsste man denken, die jungen Franzosen, wenn die aus der Schule rauskommen, die sind alle nur geknechtet, denen kann es gar nicht gut gehen. Ja. Die haben ja so unten durch müssen. Umgekehrt, aus französischer Perspektive muss man denken, die jungen Deutschen sind alles nur undisziplinierte Chaoten. Beides trifft ganz offensichtlich nicht zu. Und das ist meines Erachtens doch ziemlich interessant. So, bevor ich zum Thema der Autorität komme, überspringe ich jetzt ein bisschen etwas. Und komme dann gleich wieder zurück und komme zum pädagogischen Vokabular. Ich tue das, vielleicht finden Sie das ein bisschen provozierend, vielleicht auch nicht, was weiß ich. Jedenfalls möchte ich etwas über die Art und Weise sagen, wie wir im pädagogischen Bereich sprechen. Mit der Chance, vielleicht nicht ganz verstanden zu werden. Aber ich bin ein allgemeiner Erziehungswissenschaftler und das sind die Konzepte, die man hat, die man kritisch versucht zu diskutieren. Das Problem ist, dass es ein paar Vokabeln gibt oder Redewendungen, die wir alle immer gut finden. Und dort, wo alle mit dem Kopf nicken, ist in der Regel etwas nicht ganz in Ordnung. Das würde ich mal so als kleine Regel geben. Max Planck hat einmal schön formuliert, es ist ein Lieblingszitat von meiner Seite, Max Planck formulierte: Es gibt Dinge, über die wir uns einigen können, und wichtige Dinge. Es gibt Dinge, über die wir uns einigen können und wichtige Dinge. Bezüglich den zentralen, wichtigen Dingen, auch gesellschaftlich, Bildung, Gerechtigkeit und so weiter, kann man sich eigentlich kaum einigen. Das ist alles immer strittig und in demokratischen Gesellschaften wird dieser Streit eben mehr oder weniger permanent geführt. Und dort, wo alle nicken können mit dem Kopf, das ist, wie Sie sind in der Kirche und der Pfarrer sagt, sind wir nicht alle schuldig? Und ja, alle sind wir schuldig. Da ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung, meines Erachtens. Und Sie sehen hier, das gehört zur pädagogischen Rhetorik, die ist sehr weit verbreitet. Ja? Etwa lebendiges Lernen statt Stoffvermittlung. Ja? Das ist doch klar. Wenn Sie einen solchen Slogan haben, das ist sehr typisch für die pädagogische Sprache. Ja? Man sagt, die Schule muss kindgerecht werden, nicht das Kind muss schulgerecht werden. Sagen, ja, genau, das ist es. Das ist genau richtig. Ja? Das kann man sagen, wenn man denkt, man ist der Anwalt oder die Anwältin des Kindes. Die Welt ist mir egal, die Schule auch. Ich bin nur an meinem Kind interessiert. Aus einer gesellschaftlichen Sicht kann man das nicht sagen. Ja? Da hat man unterschiedliche Verantwortung. Ja? Es geht auch darum, was in der Schule vermittelt wird. Es geht nicht nur um mein Kind. Es geht auch um die anderen Kinder, zum Beispiel. man hätte es zu vermitteln. Gut, lebendiges Lernen statt Stoffvermittlung, da würden alle sagen, großartig. Subjektive Wirklichkeit statt objektive Wahrheit, doch viel besser subjektiv. Die Kinder sind ja so unterschiedlich. Ja. Wissenskonstruktion statt Wissensreproduktion, ja, alles muss ja, wir wissen doch, das Säugling ist kompetent und so weiter. Ja. Beziehung statt Erziehung ist doch besser da. Zucht, Erziehung, auch das Wort Erziehung passt doch nicht mehr. Wollen wir doch gar nicht mehr. Ja. Das ist eine Zumutung. Ja. Beziehung ist doch, tönt viel besser. Ja. Begleitung, ja. Freund sein, Amikation, Freund des Kindes sein statt Erzieher ist doch viel besser. Ja. Tja, da müsste man drüber diskutieren, was diese Metaphorik bedeutet, Freund des Kindes zu sein. Ja. Oder ob man nicht doch quasi irgendeinen Erziehungsauftrag wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Und ich glaube, das sagt sehr viel über die Erwachsenenwelt aus, die nicht mehr weiß, was sie der jüngeren Generation vermitteln will. Ja. Und deshalb schiebt sie sozusagen alles an das Kind ab und meint, es sei besonders liberal und kindgerecht. Ja. Also ich sage immer so ein bisschen salopp, sind in der liberalen Gesellschaft etwa drei so Punkte, die man dem älteren Kind, nicht dem kleinen Kind, sondern dem Jugendlichen sagt man drei Dinge. Der Rest ist eigentlich, du kannst machen, was du willst, aber wirklich drei Dinge. Erstens, mach den Schulabschluss. Das ist das Wichtigste. Obwohl die Schule ist so langweilig, ich weiß, aber mach einfach den Abschluss. Ja. Die binomischen Formen wirst du nie mehr benutzen können. Alles, was du lernst, kannst du gleich über den Haufen werfen, aber mach den Schulabschluss. Ja. Das heißt, eine ganz große Illoyalität gegenüber dem Tun, was in der Schule gelehrt wird. Es ist offenbar nicht wichtig. Mach einfach den Schulabschluss. Das ist nicht so eine wahnsinnig gute Motivation. Wenn man einfach da so das sagt. Ich glaube, es ist eine sehr weit verbreitete, scheinbar liberale Haltung, die eigentlich Illoyalität gegenüber der Institution. Das wirkt sich dann in Bezug auf die Anerkennung der Lehrperson aus, in Bezug auf das, was sie tut und in Bezug auf den Sinn, den das Kind sehen soll, nämlich in Bezug auf das schulische Lernen. Also, macht einen Schulabschluss. Zweitens, nimm nicht keine Drogen, außer, ich komme ja aus Basel, weiche, aber nicht zu viel. Und drittens, ja, letztes noch, nicht zu früh schwanger werden. So. Aber sonst, das sind die drei Dinge. Aber sonst, es ist dein Leben. Ja? Du kannst damit machen, was du willst. Ja? Du kannst selber entscheiden. Ja? Das ist so. Ja? Du musst aber auch entscheiden. Ja? Das ist klar. Und jetzt können wir Educational Contracts machen, ja? Learning Contracts, Kontraktualisten sind wir, offenbar sind wir gleichberechtigt. Ich weiß nicht, welche Welt ich dir vermitteln will. Ich sage nur, du musst es selber wissen. Ja? Nur bitte keine Drogen. Ja? Schulabschluss, es dient dir, aber sonst, ich weiß es nicht. Ja? Ja. Hannah Arendt hat in ihrem Aufsatz, ein Vortrag gewesen, 1958 zur Krise in der Erziehung. Hannah Arendt ist eine ganz wichtige Autorin, wenn es um die Fragen der Autorität geht und um die Frage, was passiert, wenn die ältere Generation sich weigert, diese Autorität darzustellen gegenüber den jüngeren Generationen. Es ist, als ob die ältere Generation die Verantwortung abgeben würde. Du kannst, es ist dein Leben. Wir haben dir ja nicht gesagt, was du zu tun hast. Aber wenn es dir dann nicht gut geht, wir sind es dann nicht gewesen. Wir sind es dann nicht, ja? Wir sind nicht gescheitert. Stehen Sie? Das ist liberal. Das ist ein Problem. Deshalb diese Slogans, wir finden sie alle gut. Sie sind aus einer bestimmten pädagogischen Perspektive in Wirklichkeit problematisch. Und zwar nicht, weil man sagt, man will nur jetzt konservativ und zurück und früher war alles besser. Sicher nicht. Sie sind aus einer pädagogischen, aus einer entwicklungstheoretischen und entwicklungspsychologischen Perspektive sind sie problematisch. Weil autonom werden bedeutet, sich befreien können auch. Man muss, die Friktion in der Erziehung ist schon relativ bedeutsam. Dass man etwas gegen tun kann, dass man seine Freiheit erfährt, dass man einen bestimmten Mut aufbringen muss, ist doch bedeutsamer für die Identitätsentwicklung, als man denkt. Gut, jetzt haben Sie diesen Slogans. Aktiv ist gut, weil passiv ist ganz schlecht. Offen ist gut, weil geschlossen ist nicht gut. Offen, ja, Offenheit. Alle denken, Offenheit ist wahnsinnig gut. Ja. Tja, über die Offenheit wurde noch zu wenig kritisch nachgedacht. Dann haben wir diese wunderbaren Dinge. Ich sage jetzt, verstehen Sie, ich weiß schon, dass ich missverständlich bin. Jetzt würde man sagen, was ist er gegen Offenheit? Ist er gegen entdeckendes Lernen? Natürlich nicht. Nur, diese Rhetorik, dieses Sloganismus hat mit Wissenschaft sowieso nichts zu tun. Es hat sehr viel mit Politik zu tun, mit bestimmten Bildern, die verwendet werden, die einfach gut sind, wenn im Kopf denkt man, es ist gut. Ja? Offen. Ja, zum Beispiel selbstständig soll das Kind lernen, deshalb selbstreguliert, heißt es heute. Zur gleichen Zeit wissen wir, es ist empirisch, weiß man, dieses sogenannte selbstregulierte Lernen, ein Großteil der Kinder ist zudem nicht fähig. Ja? Und diese Idee, dass man quasi möglichst eigenverantwortet, möglichst viele Entscheidungen dem Kind geben soll in der Schule, ja, ist höchst problematisch. Denn Leistungsstarken, da ist es eh egal, da können sie eh machen, was sie wollen, die bleiben gut. Die Guten bleiben gut, ja, aber die Mittelstarken und die Leistungsschwachen, die leiden darunter. Ja. Und das ist ein großer Irrtum. Nur weil es politisch korrekt tönt, ja, ist eigen, selbst, aktiv und so weiter, verantwortlich, tönt gut. Da nicken alle. Ja. Aber man muss schauen, was sind die Effekte. Und die sind zum Teil völlig anders, als wir denken würden. Aber die Bildungsprogramme sind da ganz, ganz sicher. Ja. Da muss man nur die richtige Rhetorik haben, selbst und verantwortungsvoll und so weiter. So tönt das daher. Ja.